wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Total beglubbt. Die Sendung für alle Glubberer. Alles zum 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Total beglubbt, dem Magazin über den 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de. Mein Name ist Felix und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe wie in den vorangegangenen 100 Folgen mir Gäste eingeladen und diese Woche sind es auch wieder mehr als nur eine einzige Person. Das ist zum einen der Steffen und der Markus, die ja in letzter Zeit häufiger zu Gast waren. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Und zum anderen Daniel, der ja schon von einem Fluch sprechen wollte, dass der erste FC Nürnberg nicht mehr gewinnen kann, wenn ich das Spiel einfach nur anschauen kann. Zum Glück war es an diesem Wochenende dann endlich wieder soweit. Hallo Daniel.
Hallo, guten Abend. Ja, ich habe irgendwie das von letzter Saison von dir noch so eine Erinnerung, dass immer wenn der Club gut gespielt hat, hast du irgendwie dann im Cast sowas gesagt, wie so, ja, ich konnte dann die erste Halbzeit nicht sehen, weil da stand ich im Stau oder du warst im Urlaub oder so und da habe ich irgendwie, das habe ich mir gemerkt und daraus irgendwie den Felix-Fluch gebastelt, dass irgendwie klappt das nicht mit dir und Club.
Ja, glücklicherweise hat der 1. FC Nürnberg ja beschlossen, dass es an der Zeit ist, diesen Fluch zu durchbrechen, nachdem ich ja tatsächlich letzte Woche beim ersten Spiel gegen Kaiserslautern die ersten 20 Minuten wegen Staus verpasst habe. Also, ja, glücklicherweise hat es jetzt ein Ende gefunden. Hoffen wir, dass es so weitergeht. Wir wollen natürlich heute über das Duell gegen Jan Regensburg sprechen, das erste Auswärtsspiel der Saison. Der 1. FC Nürnberg konnte es mit 1:0 für sich entscheiden und gewinnt damit, ja, zum ersten Mal seit gefühlten 100 Jahren die ersten beiden Saisonspiele, steht nach wie vor an der Tabellenspitze der zweiten Fußball-Bundesliga und Pokal sei Dank wird er eben jetzt auch 2 Wochen lang erstmal dort stehen. Wir wollen natürlich, hat es gerade schon angesprochen, über den Pokal reden. Der MSV Duisburg, der Drittligameister der vergangenen Saison, empfängt den Club am kommenden Montag und wir werden über Abdelhamid Sabiri ein wenig sprechen, der ja die fränkische ja Eitel-Sonnenschein-Atmosphäre aktuell ein wenig trübt. Das tut er ja schon ein bisschen länger, aber an diesem Wochenende bekam das Ganze ein wenig neuen Nährboden, um das Feuer weiter anzufachen. Aber wir wollen mit Regensburg beginnen, Daniel. Es gab einen Wechsel in der Startaufstellung. Gislason kam für Sally in die erste Elf. Ein Wechsel, den du auch so vollzogen hättest?
Ja, schwer zu sagen. Also ich kann natürlich der Mannschaft im Training nicht zusehen, deswegen weiß ich nicht, auf welcher Basis der Trainer da seine Entscheidung trifft. Ich konnte den Wechsel, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, nicht so nachvollziehen, weil beide jetzt meiner Meinung nach aktuell nicht in der Topform sind und ich jetzt auch nicht der Meinung war, okay, Sally wird jetzt da irgendwie deutlich besser auf dieser Position durch Gislason ersetzt.
Wie geht's dir, Markus? Es war ja vor dem ersten Saisonspiel da auch so ein bisschen eine Entscheidung, wo man das Gefühl hatte, das sind marginale Unterschiede zwischen beiden. Jetzt hat Edgar Sally im ersten Spiel gegen Kaiserslautern nicht so richtig überzeugt. War es dann vielleicht einfach dahingehend die logische Konsequenz, im zweiten Spiel Gislason mal die Chance zu geben?
Ja, ich denke schon. Also ich habe damit gerechnet, dass Gislason von Beginn an spielen wird. Weil, wie du schon sagtest, Edgar Sally gegen Kaiserslautern nicht so wirklich funktioniert hatte. Noch dazu hatte Gislason ja eigentlich eine recht gute Vorbereitung gespielt. Aber nun gut, wirklich ausgezahlt hat sich das Ganze dann doch nicht. Es scheint ein bisschen so unsere problematische Seite zu sein, die offensive rechte Seite. Also so wirklich überzeugt hat er jetzt in den beiden Spielen noch niemand.
Steffen, was mich noch so ein bisschen gewundert hat, als man auf den Kader geblickt hat, neben der Tatsache, dass Fuchs dann da reinrutscht, aber da kam ja dann schnell die Meldung, dass Pretschko einfach angeschlagen ist, deswegen sein Platz quasi vakant wurde. Lukas Hufnagel, der ja vielleicht auch eben ein Kandidat für diese Position wäre, steht aktuell nicht mal im Kader.
Ja, der hat bei der U21 dann gespielt. Und genau, aber es ist halt einfach dadurch, dass man mit Sally, Teuchert und Srelak einfach drei andere offensive Alternativen haben, die auch alle drei auf allen drei Offensivpositionen auch einsetzbar sind. Also man kann alle drei nach links, rechts oder vorne reinstellen. Und Hufnagel, es ist für mich so ein Mysterium oder auch eher ein Verlierer der Vorbereitung, weil er irgendwie nur ganz wenig gespielt hat, obwohl er jetzt zumindest öffentlich nicht als irgendwie krank oder verletzt oder angeschlagen genannt wurde. Und ja, das ist ein bisschen schade, weil ich von Hufnagel eigentlich relativ viel halte, aber da ist halt die Konkurrenzsituation so groß, dass es ihn da leider treffen hat müssen.
Ja, Lukas Hufnagel, wir werden es ein bisschen im Blick behalten. Vielleicht lichtet sich dieses Mysterium ja noch, warum er ausgeliehen und dann trotzdem nicht so richtig zum Einsatz kommt. Lasst uns mal aufs Spiel gucken. Es ging vielleicht so los, wie man es erwarten konnte von der Gangart, oder Daniel?
Das kommt drauf an, aus welcher Warte man da argumentiert, weil ich fand eigentlich, es war ein recht flotter Auftakt, zumindest aus Nürnberger Sicht. Der Club war gleich aggressiv in den Zweikämpfen. Man hat schnell versucht, auch nach vorne zu spielen, gab ein paar durchaus gefällige Kombinationen. Und wenn ich jetzt das mit teilweise dem Auftritt der letzten Saison noch vergleiche, weil so lang ist die Saison jetzt auch noch nicht mit zwei Spielen die neue, da war immer so ein bisschen das Problem, dass die Mannschaft so den Anfang verpennt hat. Also da ist teilweise ja die ersten 20 Minuten, halbe Stunde, hat man irgendwie das Gefühl gehabt, die sind noch gar nicht richtig auf dem Platz. Und eine bessere gegnerische Mannschaft hat es dann halt leider auch mal schnell bestraft, wenn man so schlafmützig die Partie angefangen hat. Und da muss ich jetzt sagen, da wirkte der Club irgendwie, also die Mannschaft einfach irgendwie mental frischer, war von Anfang an drin in der Partie. Und man hat auch irgendwie so das Gefühl gehabt, die haben Lust auf Fußball. Deswegen fand ich das jetzt eigentlich, wenn ich immer noch die grauenhaften Spiele aus der letzten Saison in Erinnerung habe, nicht den Auftakt, den ich jetzt so erwartet habe, und war da eher positiv überrascht.
Ja, habe ich scheinbar schon besser über die Sommerpause die letzte Saison abgestriffen. Darauf wollte ich eigentlich nicht so richtig hinaus. Ich meinte mehr so, dass es direkt auch von Regensburger Seite eben ein sehr kampfbetontes Spiel war.
Ja, aber das ist natürlich klar, dass die als Aufsteiger auch immer, auch wenn das natürlich eine Floskel ist, so ein bisschen versuchen, halt über den Kampf zu kommen und halt auch gleich so sagen wollen, hier, ja, da mag vielleicht irgendwie jetzt der Club kommen, aber wir können auch kicken und gleich mal denen am Anfang so ein bisschen auch körperlich Präsenz zeigen und auf die Socken geben, damit die gar nicht erst meinen, sie könnten hier ihr Schönwetterfußball aufziehen in Ruhe. Und deswegen, also war mir schon klar, dass das so ein bisschen losgeht. Und ich fand es aber gut, dass der Club da angemessen hat gegenhalten können und sich da gar nicht erst hat irgendwie verunsichern lassen durch diesen körperlichen Auftakt.
Ging es euch genauso, Steffen und Markus?
Ja, also man hat halt gesehen, wie die Spielanlage bei Regensburg ist. Da geht es halt auch wieder aufs ganz schnelle Pressing, und halt, dass dann beide Mannschaften versucht haben, immer relativ schnell wieder den Ball zu erobern. Wurde halt dieses flotte Spiel draus, und ich fand es nicht einmal, dass es zumindest in den Anfangsminuten fand es nicht einmal wirklich kampfbetont, sondern ich fand es eher interessant, wie die Mannschaften auch unterschiedlich gepresst haben. Und also kampfbetont war jetzt nicht mein Eindruck, den ich aus der Anfangszeit mitgenommen habe. Aber was man natürlich ansprechen muss, wie es auch der Daniel richtig gesagt hat, dass wir viel besser in die Spiele reinkommen als letztes Jahr, weil letztes Jahr hatte man so gefühlt immer bei den ersten 10 Minuten Angst, weil es irgendwie schon eingeplant war, dass man da ein Gegentor bekommt, weil es irgendwie irgendwas hat im Ablauf vom Spiel nicht geklappt, dass die Spiele einfach immer noch nicht so wirklich mental oder körperlich einfach noch nicht wirklich da waren. Und das hat man anscheinend diese Saison besser gemacht.
Markus, ist es dein Eindruck gewesen, den Steffen gerade geschildert hat, dass es einfach taktisch geprägt war in den ersten Minuten? Oder siehst du das eher so wie ich, dass es tatsächlich vielleicht auch schon eben die kampfbetonte Linie von Regensburg war?
Ja, ich glaube, dass die Regensburger einfach versucht haben, den Club ein bisschen mit den eigenen Waffen zu schlagen. Sie haben sehr, sehr früh gepresst, haben versucht, den Club gar nicht erst ins Spiel kommen zu lassen. Also Hätte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mal so mit gerechnet. Ich hätte gedacht, dass die sich erstmal ein bisschen tiefer hinten positionieren und den Club ein bisschen kommen lassen und dann auf Konter gehen. Aber dass sie natürlich gleich so früh draufgehen und pressen, musste ich sagen, Hut ab. Und daraus hat sich dann doch ein recht kampfbetontes Spiel eigentlich entwickelt. Wobei, wie gesagt, kampfbetont, aber ich fand es nicht unfair. Also war recht interessant in der Anfangsphase.
Also unfair empfand ich es auch überhaupt nicht. Was jetzt so ein Stück weit ja auch zu dem, was ihr gesagt habt, passt, ist, dass wir in der ersten Halbzeit insgesamt sehr, sehr wenig Torchancen oder Offensivaktionen in dem Sinne überhaupt gesehen haben. In der 16. Minute gab es den Abschluss von Kerk, der allerdings direkt ja zentral dann in die Arme von Pent geflog. Dann gab es, ich glaube, in der 35. Minute nochmal die Chance durch Möwald und direkt im Anschluss die Chance durch Gislason, aber das ist im Prinzip auch schon fast gewesen, Daniel.
Ja, es waren noch so ein paar andere kleine Momente. Also ich glaube, so in der 26. Minute rum habe ich mir das hier markiert. Da wurde kurz diskutiert, ob man da ein Elfer wegen Handspiel hätte geben müssen für Nürnberg. Da war ich jetzt aber selbst mit der Clubbrille schon der Meinung, dass das eine sehr harte Entscheidung gewesen wäre, weil der Spieler guckt da nicht mal hin von Regensburg und kriegt den Ball halt wirklich aus ganz kurzer Distanz an den Arm geköpft. Und da muss man schon auch mal dann irgendwie die Fanbrille absetzen und sagen, gut, da würde man sich wahrscheinlich, wenn es in die andere Richtung gehen würde, tierisch drüber aufregen, dass sowas einen Elfer gibt, und deswegen kann ich das dann auch verstehen, dass es da keinen gab. Das war vielleicht nur so eine Szene, die man noch hätte erwähnen können, wo zumindest so ein bisschen Torraumgefahr war. Dann gab es, glaube ich, in der 30. rum noch auch nochmal eine zweite Schusschance für Kerk. Also klar, die richtig großen, zwingenden Chancen waren nicht dabei, aber wenn ich vielleicht auch nochmal auf diese 15 Minuten kurz irgendwie zu sprechen kommen darf, da ist mir schon aufgefallen, dass das sehr schnell ging. Also da gab es diese Schusschance im Prinzip so gefühlt 4-5 Sekunden, nachdem im Mittelkreis der Ball erobert wurde. Ich glaube, Leibold war das oder so, der da einen Pass abgefangen hat, und dann ging das wirklich zack, zack, und 4-5 Sekunden später hat der Torwart den Ball in den Armen gehabt. Und das ist ein schnelles Spiel, auch wirklich, wo dann durchaus eben nicht erst hinten irgendwie der Ball dann langsam wieder rumgespielt wird und aufgebaut wird, sondern wo man halt einfach mal auch im Mittelfeld aggressiv steht, da die Räume eng macht und dann halt aus einem Ballgewinn auch sofort schnell nach vorne umschaltet. Und das sind auch Qualitäten, die ich gerne öfter sehen würde beim Club.
Qualitäten, Steffen, die man ja aus der ersten Partie gegen Kaiserslautern durchaus auch schon kannte.
Genau, also das schnelle Umschalten steht ja für Kölner. Und auch das Gegenpressing mit eher einem Mittelfeldpressing als einem wirklichen Offensivpressing. Was ich sehr, sehr bevorzuge in der zweiten Liga, weil man dadurch halt eben, wie es der Daniel gerade schon angesprochen hat, eben viele Fehler erzwingen kann und dann dadurch durch die Nähe zum Tor halt eben schneller auch zum Torabschluss kommt und man eben daraufhin dann eben auch eine höhere Torgefahr ausstrahlt. Zu der Elfmeterszene nochmal ganz kurz zurückzukommen, also für mich war es ein klarer Elfmeter, weil es geht eben nicht darum, ob es die Intention eines Spielers war, den Ball mit der Hand zu spielen, sondern nur, ob er den Ball an der Hand trifft. Und ich meine, der Ball ist ja, die Hand ist ja bei aller Liebe, aber der ist ja im 90-Grad-Winkel ausgestreckt. Es ist eine kurze Distanz, aber die Frage, also es ist halt im Strafraum, und dass da der Spieler nicht 20 Meter entfernt steht, ist auch irgendwo logisch. Aber für mich ist das, also der Arm ist da viel zu weit draußen, und also für mich gibt es da nicht viel zu diskutieren.
Markus, wie hast du sie gesehen? Ja, ich hätte es übrigens auch noch angesprochen, aber Daniel hat es jetzt ja einmal aufgemacht. Also wie hast du es gesehen?
Also ich muss Steffen da wirklich recht geben. Es ist völlig uninteressant, ob es jetzt nur eine Absichtsintention ist oder nicht. Der Arm vergrößert die Körperfläche, und es war jetzt nicht so eine kurze Entfernung, dass man sagen könnte, okay, ist jetzt nichts dabei. Also das sind schon sehr, sehr viele Elfmeter diesbezüglich gepfiffen worden, und ich kann mich auch noch von der vor ein paar Jahren an eine Freistoßsituation erinnern, bei der Pinola einfach nur seine Weichteile mit der Hand geschützt hatte, die Hand am Körper angelegt, angeschossen wurde und es daraufhin Elfmeter gab. Und seitdem bin ich da schon auch ein bisschen so hinterher.
Das Problem halt bei der Handregel ist, dass es eben halt nicht wie in anderen Fällen eine schwarz-weiß Entscheidung ist, sondern dass da halt auch eine kleine Interpretation, Entschuldigung, ein kleiner Interpretationsspielraum ist. Aber also für mich gibt's da nicht so viel drüber zu diskutieren. Also ich würde ausschließen, dass es gar kein Elfmeter war. Dass man vielleicht darüber diskutiert, ist okay, aber also auch ohne Vereinsbrille hat man ja gesehen, auch auf Twitter haben neutrale User geschrieben, dass es eigentlich schon einen Elfmeter hätte geben können. Also für mich ist das ein Elfmeter gewesen.
Ja, so gehen die Meinungen auseinander. Ich habe aus Dummdüdelei vor noch extra bei wahretabelle.de geguckt, wo dann sogar zwei Nürnberg-Fans des Kompetenzteams, unter anderem Nikolai, der ja auch schon zu Gast war bei uns, für den Schiedsrichter entschieden haben. Insgesamt ging dann die Abstimmung da 5-1 für richtige Entscheidung aus, wobei dann natürlich auch oft geschrieben wird, das ist so eine 50-50, 60-40 Geschichte, weil der Arm halt, ist er in der Bewegung drin, ist das eine natürliche Handhaltung und mit Absicht und ja, ich bin ganz ehrlich, ich habe mittlerweile mittelschwere Probleme in gewissen Situationen zu beurteilen, ob das regelgerechter Handelfmeter wäre oder nicht, weil diese ja Regel sich gefühlt so komisch auslegen lässt und Steffen hat's ja auch gerade so ein bisschen angesprochen. Es ist halt ja bei manchen Situationen eben nicht schwarz-weiß und Daniel meinte ja auch schon, Distanz sehr, sehr kurz, also mit Wegziehen ist auf jeden Fall schon mal nichts. Insgesamt war es auf jeden Fall dann so, dass Harm Osmers gegen den ersten FC Nürnberg und für Regensburg quasi entschieden hat und keinen Elfmeter gab und auch deswegen das Spiel dann mit 0-0 in die Halbzeit ging. Wir werden uns gleich über die zweite Halbzeit und dann auch den Siegtreffer von Kevin Möwald unterhalten und natürlich nochmal ein bisschen allgemein auf das Spiel blicken, das neue Erkenntnisse geboten hat oder was wir aus diesem Spiel an Erkenntnissen gewonnen haben hier bei Total Bekloppt.
Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de. Alle Spiele live kommentiert von unseren Baseball-Experten. Baseball live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente. Unvergessene Emotionen. Andreas präsentiert das Spiel meines Lebens. Täglich 21 Uhr auf meinsportradio.de.
0-0 stand es nach den ersten 45 Minuten in Regensburg und der erste FC Nürnberg wusste durchaus zu gefallen. Gerade defensiv war das eine sehr, sehr anständige Leistung in den ersten 45 Minuten. Und Markus, man fing dann vielleicht so ein ganz kleines bisschen fahrig, war so mein Eindruck, die zweite Halbzeit an. Da wirkte Regensburg so die ersten 5-6 Minuten für mich präsenter, aber man fand dann relativ schnell doch wieder ins Spiel zurück.
Ja, ich hatte auch den Eindruck, Regensburg kam ziemlich frisch und motiviert aus der Kabine raus. Gott sei Dank war unsere Defensivformation auch ziemlich frisch im Kopf, als er aus der Kabine rauskam und hat da recht gut dagegen gehalten, wie eigentlich die ganzen 90 Minuten die Abwehr sehr, sehr sicher in meinen Augen gestanden hat. Was mir dann in der zweiten Halbzeit mehr und mehr aufgefallen ist, mit Sicherheit auch der fehlenden Kraft dann irgendwann geschuldet, dass nicht mehr so früh gestört wurde. Auch im Mittelfeld hat man den Regensburgern doch einige Räume dann überlassen und hat nicht mehr so gut ausgesehen, fand ich jetzt, wie in der ersten Halbzeit.
Ein Eindruck, den ich unterschreiben würde. Daniel, wie ging's dir?
Ja, also es war wirklich so, dass Regensburg offenbar die bessere Kabinenansprache hatte, weil es stimmt schon, was ihr beide sagt, die kamen irgendwie so ein Tick aggressiver raus und es hat dann so für einen Club so 10 Minuten gedauert, bis man dann langsam wieder das Heft an sich reißen konnte. Und dann ist genau aber tatsächlich auch das mir aufgefallen, dass man so das Gefühl hatte, so ab der 60. ging dann so ein bisschen die Kraft aus, um dieses frühe Stören so weiter mitzugehen, was man halt die erste Stunde gemacht hat. Und dann ging halt dann nicht bei jedem Angriff ist dann noch jeder mit für den Nebenmann mitgelaufen und dann blieb der eine mal hier stehen und da stehen und sofort bricht halt im Prinzip dieses Kartenhaus des Pressings dann halt zusammen, wenn dann irgendwie doch sich Lücken dann ergeben. Und dann hatte man so das Gefühl, ah, okay, jetzt hat Regensburg ein bisschen mehr Platz, die kommen dann auch so ein bisschen mehr ins Spiel. Dann gab es in relativ kurzer Zeit so 2 gelbe Karten für den Club, weil 2-mal direkt ein Konter unterbunden werden musste. Und dann hat man so gemerkt, ah, okay, jetzt ist gerade so der Knackpunkt im Spiel. Ne? Also es könnte jetzt noch entgleiten. Jetzt ist gerade so, wo es auf der Kippe steht, und es könnte jetzt in beide Richtungen abkippen, die Partie, hatte ich so ab der, so ab der 70. rum das Gefühl.
Steffen.
Ja, das haben ja auch beide Trainer nach dem Spiel gesagt, dass es dann eben ein bisschen offener Schlagabtausch hat Behrens nach der Partie gesagt und Bayer Lotze hat auch gesagt, dass dann eben auf das Spiel auf der Messerschneide war. Aber ich fand irgendwie, hat mich Regensburg ein bisschen enttäuscht, weil ich habe irgendwie ein bisschen mehr erwartet, ein bisschen mehr Spritzigkeit, ein bisschen mehr Bewegung und es war irgendwie alles immer so gehemmt, was sie irgendwie gezeigt haben und die haben hatte ich das Gefühl, dass da irgendwie gar nicht zusammengeht und ich war oder bin auch insgesamt eigentlich sehr überrascht, dass der Club so defensiv eigentlich spielt, weil es war ja eigentlich so aus der Vorbereitung eigentlich mehr so der Eindruck, dass der Club eigentlich viel offensiver spielt. Ein klassisches Beispiel dafür ist zum Beispiel sind die beiden Außenverteidiger Valentini und Leibold. Wenn man sich da erinnert, wie die gegen Gladbach und Inter Mailand da die ganze Zeit die Linie hoch und runter gerannt sind, wie die Wilden, und gefühlt jeder zweite Ballkontakt in Offensive war einer von den beiden und die haben dann den Ball in die Mitte reingehauen. Und dann zum Vergleich, Kaiserslautern kann ich leider nicht beurteilen, weil ich es nicht gesehen habe, oder zumindest nur eine halbe Stunde. Und jetzt dann gegen Regensburg ist das irgendwie nur ganz selten gewesen, dass Valentini, natürlich, wenn man jetzt das Tor rausnimmt, also Valentini extrem selten, dass er mal nach vorne gekommen ist und Leibold auch nur, wenn es mal mit Kerk mal eine schöne Kombination gab. Aber das überrascht mich eher, dass, also nicht einmal negativ überraschen, sondern allgemein überraschen, dass der Club da eher ein bisschen mehr auf Kontrolle, ein bisschen mehr auf Abläufe und Routine aus ist, als wirklich auf diesen offensiven Fußball, den ich eigentlich von Köln erwartet habe.
Das ist sehr interessant, weil das aus taktischer Sicht, gut, es kommt natürlich immer drauf an, wie man den Vergleich hat. Ihr vergleicht das immer mit den Testspielen und so. Ich habe irgendwie immer noch die Horrorsaison von, die letzte Horrorsaison im Kopf. Und da muss ich schon sagen, dass wenn ich das damit vergleiche, schon auffällt, dass die Außenverteidiger viel höher stehen und dass auch viel mehr Aufbau durch die Mitte stattfindet. Ist ganz interessant, wenn man mal darauf achtet, dass wirklich, dass dann Löwen, Markreiter und Kirschbaum im Prinzip hinten ein Dreieck bilden. Also vielleicht widersprecht ihr mir da, aber ich habe schon das Gefühl, Kirschbaum wird als Torwart viel häufiger angespielt. Er spielt viel mehr mit seinen Innenverteidigern hinten mal einen Ball rum. Das war ja bei Schäfer wirklich so das letzte Mittel, dass man dem dann mal einen Ball gegeben hat und dann hat dann einfach weit rausgehauen. Und da spielt halt Kirschbaum einfach viel mehr mit. Und teilweise siehst du in der eigenen Hälfte die 2 Innenverteidiger und den Torwart und sonst niemanden. Und das ist schon, da wäre mir letzte Saison Angst und Bange geworden, wenn die Außenverteidiger so weit aufgerückt werden. Und es funktioniert halt jetzt hier. Und ich finde auch, die Mannschaft verschiebt als Ganzes viel besser. In der letzten Saison hatte man immer das Gefühl, es gibt halt Abwehr, Mittelfeld und Sturm und das sind getrennte Teile. Und die einen dreschen den Ball vor und sagen, jetzt macht ihr mal da vorne und keiner interessiert sich dafür, was der andere Teil des Mannschafts macht. Und der Stürmer war beim Club ja immer so ein klassischer Einzelkämpfer, der vorne vollkommen auf weiter Flur alleine irgendwie gekämpft hat. Und jetzt, wenn die Außenverteidiger höher stehen, Dann können natürlich auch davor dann irgendwie Kerk und Gislason im Zweifelsfall oder halt Sully ein Stück weiter mit aufrücken. Auf einmal ist halt dann vorne ein Ishak, der jetzt auch nicht das beste Spiel gemacht hat, aber der hat auf einmal zwei Leute neben sich, mit denen er spielen kann. Und das fand ich schon sehr interessant, weil da habe ich schon irgendwie eine ganz andere spielerische Anlage gesehen als letzte Saison. Und deswegen fand ich das jetzt im Vergleich zur letzten Saison viel, viel offensiver in der Grundausrichtung als, ja, das, was wir da gesehen haben. Deswegen bin ich jetzt gerade von Stefan, klar, du vergleichst mit anderen Spielen, so ein bisschen überrascht, dass du sagst, das war dir so defensiv.
Ja, also es ist auch schwer, die letzte Saison auch nur ansatzweise als Maßstab zu nehmen, weil, ja, das stimmt. Also erstens, alle schwarz würde ich gar nicht als Maßstab nehmen, wenn es um irgendeine fußballerische Einheit geht. Und auch die Zeit von Michael Köllner, das hat er ja andauernd betont, wie blöd, nett gesagt, es ist, eine Mannschaft in der Mitte einer Saison zu übernehmen, weil man halt eben genau diese wichtigen Sachen nicht einüben kann. Deswegen kann ich als einziges Vergleichmittel die Erzählungen aus der U21 mitnehmen und eben halt eben die Eindrücke aus den Testspielen. Und bei der U21 ging gefühlt jedes dritte Spiel mit 5-4 oder 3-4 aus. Deswegen hat es mich schon überrascht, dass eben das beim Club eher so war, dass es eben nicht so lief. Das mit Kirschmann bin ich auch vollkommen bei dir, dass der Spielaufbau ganz anders läuft. Aber zum Beispiel, wenn man mal die offizielle Statistik dazu zieht, Leibold ist genau zweimal in ein Dribbling, Valentini ist genau zweimal in ein Dribbling gegangen und Leibold laut Statistik 7-mal. Also Leibold habe ich ja schon angesprochen, der macht das, hat das auch jetzt gegen Regensburg viel besser gemacht. Aber Valentini hat da überhaupt, also halt außer natürlich muss er genau die Torvorlage machen. Aber halt sonst ging da halt auch nur ganz, ganz wenig bei ihm. Und das ist mir jetzt, also ich fand nicht, dass die beiden Außenverteidiger jetzt gegen Regensburg wirklich extrem hoch standen. Sie stehen natürlich höher unter Alois Schwarz, wo Alois Schwarz alles daran gelegt hat, hinten krankhaft kein Tor reinzubekommen, was nur sehr selten funktioniert hat. Aber das sehe ich wirklich ein bisschen anders, als du das siehst.
Also da muss ich dir auch widersprechen, Steffen. Wenn du mal die Grundausrichtung siehst, wenn das Spiel aufgebaut wird, da stehen unsere Innenverteidiger hinten kurz vorm Strafraum und unsere Außenverteidiger sind an der Mittellinie. Also ich finde schon, dass die extrem hoch stehen. Und um jetzt nochmal den Bogen zur vergangenen Saison zu schließen, es ist mir schon immer Angst und Bange geworden, wenn ein Ball nur überhaupt über den Flügel kommt. Und dabei waren wir letztes Jahr noch richtig tief gestanden und es ist schon immer gefährlich für Raphael Schäfers Tor geworden. Aber obwohl sie jetzt so hoch stehen, trotzdem defensiv so sicher zu stehen, da gehört schon einiges mit dazu. Und zu dem Thema Vorbereitung, wir dürfen eins nicht vergessen, Inter Mailand war am Beginn der Vorbereitung, Gladbach hat gerade mal ein bisschen mehr als ein Drittel seiner Vorbereitung rumgehabt. Dass da unsere Außenverteidiger natürlich auch in der Offensive ein bisschen mehr machen können, das ist ganz klar. Aber trotzdem, ich finde, dass sie beide richtig, richtig gut gestanden haben. Und klar, es ist noch Luft nach oben, aber ich sag mal, für den Stand der Saison jetzt nach zwei Spielen muss ich sagen, dass ich echt begeistert bin.
Eine Sache, also die ich vielleicht mal anmerken möchte, weil es gerade darum ging, ob Leibold oder Valentini offensiver spielt. Wie hoch seht ihr da den Anteil desjenigen, der davor spielt? Also das ist meine persönliche Meinung. Es ist natürlich für Leibold mit einem Kerk vor sich und jetzt im Spiel gegen Regensburg, als ja Möwald auch noch auf der linken inneren zentralen Mittelfeldseite gespielt hat, ist es natürlich spielerisch auch einfach ein leichteres schnell nach vorne zu kommen, sich nach vorne zu kombinieren. Ich weiß nicht, ob wir es im Vorgespräch hatten oder jetzt auch schon im Podcast. Die Passquote von Valentini war natürlich auch keine richtig gute, was natürlich auch daran lag, wo Rui Gislason rumgelaufen ist und dass das sicherlich nicht die einstudierten Laufwege waren. Dann ist es natürlich für dich als Außenverteidiger auch schwerer, überhaupt erstmal nach vorne zu kommen.
Ja, genau, absolut.
Daniel?
Also, ja, absolut. Also, kurzer Einwurf, ich bin sehr froh, dass du uns diesmal nicht wieder als Taktik-Line abkanzelst, sondern dass du diesmal auch die kleine Taktik-Diskussion erlaubst, Felix. Es ist tatsächlich natürlich auch immer so eine Frage, gegen wen spielt man da, über welche Seite macht die andere Mannschaft Druck, wenn die natürlich eher nicht über meine Seite spielen, dann klar, dann traue ich mich halt auch als Außenverteidiger mal ein bisschen weiter nach vorne, dann riskiere ich halt mal was, dann hängt es natürlich auch davon ab, wie du richtig sagst, wer spielt da vor mir, wenn da ein Gislason, wie du gesagt hast, vorne rumirrlichtert, dann klar, habe ich natürlich auch selber Probleme dahinter als Verteidiger da irgendwie das Spiel sinnvoll mit nach vorne anzutreiben. Und deswegen würde ich jetzt von der Grundlogik gar nicht irgendwie sagen, dass das einer von beiden besser gemacht hat, sondern wahrscheinlich liegt es wirklich daran, dass Leibold einfach Glück hatte und auf der anderen Seite gespielt hat und deswegen dort auch einfach dann bessere Aktionen gelungen sind. Ich glaube schon, dass es in der grundsätzlichen taktischen Ausrichtung schon so gedacht ist, dass beide Außenverteidiger ihre Rollen sehr offensiv interpretieren.
Ich glaube, das ist eher so, wenn man es als Vergleich zur letzten Saison sieht, würde ich sagen, dass sie sehr offensiver interpretieren. Aber jetzt mein Eindruck gegen Regensburg, und da bleibe ich auch dabei, war nicht, dass, also Leibold nehme ich mal raus, aber Valentini hat halt mit Gislason halt wirklich offensiv nichts. Also da war auch irgendwie, ich hatte zum Beispiel jetzt gegen Gladbach gab es diese eine Szene, wo Leibold auf links vollkommen überläuft, den Ball durchgesteckt bekommt und dann voll draufhaut auf Jan Sommer. Und das habe ich jetzt zum Beispiel im Spiel gegen Regensburg, vielleicht habe ich auch genau in dem Moment mal nicht hingeschaut, nicht gesehen, dass mal einer auf der anderen Querseite einfach mal geradeaus durchrennt. Und genau das meine ich, also natürlich ist es spielerisch ein ganz anderes Niveau und ich meckere hier auch auf hohem Niveau. Aber ein bisschen fehlt mir schon auch dieses Überlaufen. Und dass natürlich Valentin jetzt der Pech hatte, dass ein Gislason vor ihm steht und nicht ein Superstar, ist natürlich klar. Genau, was soll ich noch sagen? Genau, Leibold hat das einfach ein bisschen, hat natürlich Glück durch die Personalwahl, aber ich finde, dass von beiden Außenverteidigern noch mehr kommen kann, um da ein bisschen noch mehr Druck aufzubauen. Vor allem gegen den Gegner wie Jan Regensburg, weil ich glaube nicht, dass man das dann gegen Teams machen, die dann nominell stärker sind, zumindest auf dem Papier. Ich wollte gerade Ingolstadt als Beispiel nennen, aber wenn dann jemand auf die Tabelle schaut, fängt er nur das Lachen an.
Wobei man eins sagen muss, der für mich engagierteste Regensburger war Nanzig. Und der kam ständig über Valentinis Seite. Also da waren sie auch in der Defensive schon recht gut beschäftigt, wenn der mit nach vorne gegangen ist. Und der ist recht viel mit nach vorne gegangen.
Darf ich an der Stelle vielleicht nochmal mit einhaken, weil das hätte ich es eh noch angesprochen und das passt so ein bisschen dazu, was du vorhin schon gesagt hast, Markus. Du hast vorhin angesprochen, letzte Saison ist einem Angst und Bange geworden, wenn der Gegner über die Flügel kam. Jetzt war es gerade im Spiel gegen Regensburg meiner Meinung nach so, dass eigentlich über die Flügel fast keine Chancen zugelassen wurden oder zumindest keine 1-gegen-1-Situationen entstanden sind, weil es eben so war, dass Leibold und Valentini gut unterstützt wurden, auch gut aus dem zentralen Mittelfeld heraus unterstützt wurden, sodass eben gar nicht diese Situationen entstehen konnten, die wir letzte Saison ganz oft hatten und die uns dann jedes Mal den Angstschweiß auf die Stirn getrieben haben. Sei es jetzt drum, ob dann eben einer der aktivsten Regensburger eben vielleicht gerade über die Außenbahn kam, aber dennoch, wir erinnern uns ja alle an das Spiel, so richtig ganz gefährliche Situationen gab es nicht, dass das dann auch daran lag, dass die das am Ende einfach nicht sinnvoll ausspielen konnten, stellen wir jetzt einfach mal so ein bisschen nebendran, aber das ist meine persönliche Meinung, dass wir gerade gegen Kaiserslautern auch schon und jetzt auch gegen Regensburg die Außen relativ gut im Griff gehabt haben.
Ja, sehe ich genauso. Also da muss man sich im Vergleich gerade zur Hinrunde der vergangenen Saison einfach die Augen reiben, was da plötzlich für eine Evolution vonstatten gegangen ist. Ich will das jetzt gar nicht an den Personalien Bretschke und Sepsi festmachen, sondern wie du eben schon gesagt hast, unsere offensiven Außenbahnspieler, die machen da auch jetzt plötzlich in dieser Saison ganz anders mit. Die unterstützen die Außenverteidiger und weder Kaiserslautern noch Regensburg hat es wirklich geschafft, da mal richtig gefährlich über den Flügel zu kommen. Und das ist schon eine Qualität. Und nicht umsonst ist der Club jetzt nach zwei Spieltagen die einzige Mannschaft in der zweiten Liga, die noch kein Gegentor gefangen hat.
Und Felix, du hast auch was sehr Interessantes gesagt, in so einem Nebensatz mit, wie da aus der Zentrale auch unterstützt wurde, weil ich muss ganz ehrlich sagen, für mich mit einer der besten Spieler war Behrens. Der war eine super Schaltzentrale im Mittelfeld, der hat es ganz unaufgeregt, souverän, mit Übersicht gemacht. Das sieht dann natürlich nicht spektakulär aus, weil das halt im Grunde das ist, was du halt von einem Mittelfeldspieler erwartest. Und klar, da sind dann keine spektakulären Torchancen dabei. Und wenn man hinten einen Zweikampf gewinnt und dadurch eine möglicherweise dann entstehende Chance für den Gegner ausgleicht, dann erwartet es halt auch jeder. Aber ich finde, das hat er gut gemacht. Und gerade im Zusammenspiel mit Kammerbauer haben die sich da perfekt abgesprochen. Immer so nach dem Motto, wer treibt mal ein bisschen mehr an, wenn du mit vorne gehst. Alles klar, ich sichere hinten ab. Und das hat mir total gut gefallen, was Behrens da gemacht hat. Und da muss ich sagen, für mich da wirklich eine total souveräne Leistung im Mittelfeld. Und wenn du natürlich so einen Fels in der Brandung in der Mitte hast, der dann auch im Zweifelfall mal mit rausgeht auf die Seite und da aushilft, dann hilft das natürlich auch in der Gesamtsituation dabei, dass die Verteidigung besser aussieht.
Ich würde es auch gleich noch auf Kevin Möwald mit ausdehnen. Ich denke mal, dass alle unsere drei zentralen Mittelfeldspieler enorme Wege auch gegangen sind, immer wieder nach vorne in die Spitze mit reingerutscht sind, aber sich auch immer mal schön weit nach hinten fallen lassen, um sich Bälle zu holen für den Spielaufbau. Ich glaube, die haben alle drei ganz schön Kilometer da gemacht.
Ja, also Behrens scheint jetzt wieder endlich wieder aus seiner eher durchwachsenen Saison letztes Jahr wieder rausgekommen zu sein. Man sieht auch, dass die Kapitänsbinde ihm sehr gut tut, dass seine Zukunft geklärt ist, tut ihm auch sehr gut. Und er hatte halt eben auch durch den Abgang von Schäfer auch jetzt ein höheres Standing in der Mannschaft und man merkt einfach an, dass ihm diese Verantwortung sehr gut tut und dass er sehr gut damit umgeht und er wird in der Mannschaft auch extrem akzeptiert und er wirkt einfach wieder wie der Behrens aus der Relegationssaison, wo er auch gefühlt jedes Spiel 20 Kilometer gelaufen ist. Und dadurch werden halt extrem viele Lücken, die dann entstehen. Wenn da mal ein Gislason keinen Bock auf Defensive hat, dann steht dann auf einmal ein Behrens da. Und dann ist es halt wieder eine 2-gegen-1-Situation. Was man bei der Betrachtung der Außenverteidiger jetzt noch gegen Regensburg vielleicht beachten sollte, ist, dass halt auch die Gegenspieler sehr schwach sind vom Niveau her. Also ich habe selten mal irgendeine überraschende Situation gesehen oder dass mal von denen jemand versucht hat zu überlaufen. Also da war wenig, was im Spiel der Regensburger mir jetzt so wirklich gefallen hat, wo man sagt, boah, da hätte jetzt auch irgendwas Gefährliches entstehen können. Ich glaube, dass wir da jetzt gegen Union Berlin dann übernächste Woche dann mal wirklich ein Gradmesser haben, wo ich sage, da können wir uns dann wirklich auch abschätzen, wie es in der Saison weitergehen könnte, weil ich finde, dass weder Regensburg noch Kaiserslautern jetzt wirklich ein Maßstab für 34 Spiele sind. Ich glaube, dass jetzt mit Union dann ein Gegner kommt, wo man sagen kann, boah, vielleicht kann halt in der Saison doch dann ein bisschen mehr gehen als nur Platz 13.
Du klingst wie Martin Driller beim CEF.
Das ist was Positives oder was Negatives?
Lass ich jetzt mal offen.
Ich hake jetzt an der Stelle mal kurz ein. Wir haben immer noch nicht über das Tor gesprochen, das machen wir gleich. Wir lassen unseren Hörern eine ganz kurze Verschnaufpause, nachdem wir hier vor allen Dingen das Defensivverhalten des ersten FC Nürnberg unter die Lupe genommen haben und wollen uns dann mal noch ganz kurz der Offensive widmen, bevor wir uns noch über Abdelhamid Sabiri und natürlich auch über das anstehende Pokalspiel hier bei Total Beklubbt auf meinsportradio.de unterhalten.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Jeden Montag um 19 Uhr hörst du mich zusammen mit Desiree Wolf und Thomas Wischnewski bei Nur Golf. Nur Golf ist für dich der Double Albatross unter den Sportpodcasts? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte Nur Golf mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Wir haben tatsächlich gerade sehr lange über die zweite Halbzeit hier bei Total Beklubbt gesprochen, aber immer noch nicht über das Tor, das am Ende den ersten FC Nürnberg siegreich in Regensburg sein ließ. 1:0 ging es ja am Ende aus und das war Kevin Möwald in der 78. Minute geschuldet und ausgerechnet Enrico Valentini, der hier von Steffen abgekanzelt wurde, war derjenige, der die Vorlage gab, Markus.
Ja, also da... Das war eigentlich seine schönste und beste Offensivaktion. Aber da hat er sich dann schön auf dem Flügel durchgetankt, ist dann bis zur Torauslinie dann durchgelaufen, hat klug nach innen gepasst. Cedric Teuchert hatte da dann genauso wie Sully, haben sie beide ihre beste Aktion im Spiel gehabt, nämlich dass sie den Ball einfach haben durchlaufen lassen und nicht rangegangen sind. Und Kevin Möwald schießt dann aus der zweiten Reihe, trifft den Ball auch nicht wirklich hundertprozentig richtig. Und genau das war dann die Erfolgsgarantie und das Ding ist unhaltbar für Penke im Netz eingeschlagen.
Ich möchte kurz zu meiner taktischen Analyse noch kurz hinzufügen, dass natürlich alles Meckern auf sehr hohem Niveau war und dass mir von einem Trainer wie Michael Köln natürlich taktisch auch andere Dinge noch erwarte. Er hat ja auch nach dem Spiel gesagt, dass es vielleicht taktisch nicht die beste Methode war, wie sie gespielt haben. Um zum Tor zurückzukommen, Valentini macht es sehr gut mit einer echten Willensleistung. Und Möwald hat dann darüber gescherzt, dass er das ihm schon die ganze Woche gesagt hat, dass er auch mal in den Rückraum spielen soll, um meinen geliebten Sully zu schützen. Den Ball haben Cedric Teuchert und Kerk, soweit ich weiß, glaube ich, durchgelassen. Also Sully hat natürlich noch viele andere Szenen, in denen er geglänzt hat.
Du hast doch das Spiel gesehen.
Genau, und Möwald ist halt, kann eigentlich so gut schießen. Den hat er jetzt weniger gut getroffen. Aber ich glaube, dass es gut wäre, wenn er mal ein bisschen öfter seinen Fuß auch zum Abschluss benutzt und nicht nur zum Vorlegen, weil er hat, also ist einer der besten, ja, wie sagt man das? Einer der besten Spieler mit der besten Qualität zum Abschluss in der zweiten Liga und er zeigt es nur leider ein bisschen zu selten und jetzt hat er 2 Tore nach 2 Spielen. Wenn er die Quote weiterhält, wird er unverkäuflich.
Der soll erstmal noch ein bisschen warten, bis die Transferperiode zu Ende ist und dann kann er wegen mir in jedem Spiel 2 Tore machen. Aber bis dahin noch ein bisschen langsam machen.
Das ist auch der Grund, warum ich so kritisch bin, dass niemand glaubt, dass unsere Spieler gut wären. Es ist eigentlich ganz leicht zu erklären.
Daniel, wie hast du das Tor gesehen?
Genauso wie meine Vorredner, es war zum Glück auch in so einer psychologisch wichtigen Phase, weil wir haben ja vorhin schon gesagt, dass man da irgendwie so das Gefühl hat, das Spiel steht so ein bisschen auf Messerschneide. Der Club hat nicht mehr so ganz die Kraft, so konzentriert weiter zu verteidigen, wie es halt in der ersten Stunde oder in den ersten 65 Minuten der Fall war. Und Regensburg hat so ein bisschen, ja, Morgenluft gewittert und sich gedacht, ach, vielleicht geht jetzt hier noch was. Und genau in diese Phase fällt da natürlich dieses 1-0 für den Club aus Clubsicht natürlich toll. Für die Regensburger war das, glaube ich, so ein bisschen vernichtend, weil danach ging dann zumindest bis kurz vor Schluss, also in der Verlängerung hatten sie dann nochmal eine Chance, aber den Rest des Spiels ging dann eigentlich nicht mehr viel. Und das war dann schon irgendwie leider so ein bisschen auch schade, dass man eigentlich vorher schon irgendwie das Spiel so aus Nürnberger Sicht im Griff hatte und auch sich dann irgendwie versucht hat, Torchancen zu erarbeiten. Und in dem Moment, wo man dann so ein bisschen durchschnauft und die Zügel loslässt, fällt dann ausgerechnet das Tor, für das man sich dann vorher irgendwie hat nicht belohnt für den Aufwand. Aber trotzdem war dann in dem Fall natürlich auch cool, obwohl ich ehrlich gesagt zugeben muss, ich eigentlich mich dann schon da so ein bisschen auf ein 0-0 eingestellt gehabt und war dann doch entsprechend überrascht, aber natürlich auch froh, dass es dann doch noch geklappt hat mit dem Auswärtstreffer.
Muss ich dir sehr in sehr vielen Punkten zustimmen. Also es ging mir genauso. Ich hatte zum einen den Eindruck, dass Regensburg tatsächlich irgendwie dabei ist, die Spielkontrolle zu übernehmen und dem FCN irgendwie das Spiel auf einmal entgleitet. Und genau in diese Phase hinein fällt dann übrigens das Tor. Es war übrigens wirklich Sally, Steffen. Ich muss dich enttäuschen. Es ist Sally, der den Ball durchlässt. Ja, es war auch bei mir so. Ich hatte irgendwie so innerlich eigentlich mit diesem Spiel schon so ein bisschen abgeschlossen. Ich hatte nicht den Eindruck, dass Regensburg tatsächlich noch ein Tor schießen kann. Dafür hatten sie einfach auch in dieser Phase vorher zwar immer wieder gute Ansätze, aber eben dann den finalen Pass nicht gefunden, sich teilweise gegen das Bein geschossen. Also es waren ganz viele, ja, jetzt nicht kuriose, aber unglückliche Geschichten einfach aus Regensburger Sicht, auch wo vielleicht dann auch das bisschen, ja, spielerische Reife oder Klasse auch einfach fehlt. Und dann wurde es natürlich zum Ende hin auf einmal nochmal vogelwild, als man tatsächlich nochmal richtig in Bedrängnis kam. Und das ist was, das hätte sich vielleicht auch verhindern lassen. Und darüber möchte ich noch kurz mit euch sprechen, bevor wir uns dann anderen Dingen rund um den ersten FC Nürnberg zuwenden. Wenn man mal vorher vielleicht auch einen Konter sauber ausspielt und schon in der 55. Minute gab es eine Situation, da kommt zwar Leibold dann zum Abschluss, den haben auch viele drin gesehen, aber wie er da zum Abschluss kommt, das ist eigentlich ein sehr unsauber ausgespielter Konter und auch gegen Kaiserslautern, Markus, war das schon so, dass in der letzten halben Stunde da die Mechanismen noch nicht so richtig greifen. Das muss, und da muss man jetzt vielleicht wirklich mal sagen, das muss einfach besser werden im Laufe der Saison, weil man da gute Torgelegenheiten leichtfertig herschenkt.
Ja, ist auch das, was mir negativ aufgefallen ist in beiden Spielen, da kamen dann mehr und mehr Unkonzentriertheiten rein. Hing aber auch unter anderem damit zusammen, dass wir immer in der 60. Minute unseren ersten Wechsel machen oder um die 60. Minute rum. Das ist was, was mir im Moment auch noch ein bisschen so unter den Tisch fällt. Auch wenn Ishak jetzt in beiden Spielen noch kein Tor gemacht hat, aber er ist da vorne drin, unheimlich wichtig, auch für Konter. Er kann Bälle behaupten, er geht den Bällen nach und das hat mir jetzt zum Beispiel sowohl gegen Kaiserslautern als auch jetzt in Regensburg gefehlt, wenn Cedric Teuchert im Spiel war, da kam nimmer so arg viel dann von da vorne. Da hat der Einsatz gefehlt, es war niemand mehr vorne drin, den du anspielen kannst, die Außen, also zumindest Kerk war das jetzt dann auch ein bisschen der Fall. Da hast du dann gemerkt, je mehr es aufs Ende zugeht, dass er dann doch langsam auf dem Zahnfleisch geht. Und da ist schon noch einiges an Luft nach oben.
Ging es nur Markus und mir so oder habt ihr das auch so empfunden, Steffen und Daniel?
Nee, also an sich habt ihr da beide vollkommen recht, dass die Konter natürlich noch einiges besser ausgespielt werden müssen. Um kurz auf Markus zurückzukommen, die 60. Minute ist doch eine ganz, eigentlich eine ganz gute Zeit, um zu wechseln. Also ich finde jetzt nicht, dass vorher jetzt unbedingt man wechseln sollte.
Nein, das ist auch nicht das Problem. Bloß ab dieser Zeit, ab unserem ersten Wechsel, den wir dann vornehmen, ist zum einen setzt jedes Mal, das war gegen Kaiserslautern so, das war auch gegen Regensburg so, das frühe Pressing aus. Es wird vorne nicht mehr so viel gelaufen und es sind keine Anspielstationen mehr da.
Aber vielleicht auch schwierig zu vergleichende Spiele, weil 60. Minute gegen Lautern, 3-0 Führung im Rücken, ganz, ganz andere Situation als gegen Regensburg in der 60. Minute. Also ich kann es gegen Lautern gut nachvollziehen, dass dann da so ein bisschen die Luft raus war im Prinzip.
Ja, und vor allem ist Teuchert jetzt auch nicht so wirklich der Spieler, der jetzt da, sagen wir mal nett ausgedrückt, sich die Lunge zu Tode rennt. Der ist auch so einer, der eher so hofft, dass er mal einen Ball bekommt und dann was machen kann und nicht so einer, der jetzt den Ball da wirklich hinterherrennt. Und Sully ist jetzt auch nicht, auch wenn er ganz super ist, aber ist jetzt auch nicht der Spieler, der jetzt wirklich der Balljäger ist, wie das vielleicht ein Kerk ist, wenn er noch volle Kraft hat. Also das finde ich, ist halt einfach den Spielertypen ein bisschen geschuldet, dass er halt Teuchert und Sully jetzt halt nicht so diese typischen Pressing-Spieler sind, wie es halt eben andere, wie es ein Mikhail Ishak ist, der da vorne läuft, als gäbe es keinen Morgen. Aber an sich natürlich das mit dem Konter ausspielen natürlich sehr wichtig.
Daniel, deine abschließende Meinung zu dieser Thematik?
Ich glaube nicht, dass das mit einem Wechsel zusammenhängt. Das liegt wahrscheinlich tatsächlich einfach dran, dass, ich weiß nicht, ob es momentan Saisonzeitpunkt liegt, dass einfach wirklich halt ab der 60. dann einfach allen die Kräfte ein bisschen ausgeht und dass der Wechsel zwar da stattfindet, aber dass es nicht aufgrund des Wechsels passiert, dass dann nicht mehr so konzentriert gespielt wird und dass möglicherweise dieses Pressing und das weit vorne stehen so gut funktioniert, dass das dann einfach dann nachlässt. Das ist, glaube ich, einfach eher eine Konditionsfrage und ist jetzt nicht durch den Wechsel ausgelöst. Und und was die Konter angeht, ich glaube da, klar, muss man halt einfach nicht sich noch eine gewisse Kaltschnäuzigkeit, sage ich jetzt mal, zulegen, dass man sowas dann im Zweifelsfall auch eiskalt ausnutzt und dann einen so einen Konter dann zu Ende spielt und dann ist halt auch dann in der 70. dann mit 2-0 sowas ist dann eigentlich der Deckel drauf und da bringt man sich dann halt einfach noch unnötig in Bedrängnis und man ist das ja gar nicht gewohnt vom Club, dass es dann tatsächlich auch mal, wenn der Gegner noch irgendwie irgendeine völlig wirre Chance in der 92. bekommt, dass er dann tatsächlich das Tor nicht macht. Als Clubfan ist man eigentlich immer gewöhnt, dass der Club vorher die ganzen Konter nicht konsequent zu Ende spielt und sich dann natürlich prompt noch den Ausgleichstreffer einfängt. Deswegen bin ich auch diesmal hier von dem bisherigen Saisonverlauf absolut vor den Kopf gestoßen, was der Club da präsentiert.
Ich habe auch irgendwo auf Twitter während des Spiels, glaube ich, gelesen, das ist eigentlich eine typische Situation, in der sich der Club das Gegentor fängt. Ich glaube, das war noch bevor wir 1-0 geführt haben. Und so gab es gegen Regensburg einige und glücklicherweise machten die das Tor nicht. Also insofern läuft es gerade sehr gut für den ersten FC Nürnberg. Und ich glaube, als Fazit unter dieses Spiel kann man einfach so, und das überrascht mich fast selber, dass ich das sage, aber das ist so ein typisches Zweitligaspiel, wo die schlechtere Mannschaft irgendwie stets bemüht ist, sich auch gar nicht so schlecht präsentiert und dann irgendwann spät halt das 1-0 eingeschenkt bekommt. Und normalerweise steht Nürnberg immer auf dieser Seite, wo das 1-0 dann eben eingeschenkt wird. Und jetzt ist es ausgerechnet mal andersrum. Und ich denke, es freut uns alle, dass wir mit 6 Punkten aktuell ungeschlagen und ja mit Maximalausbeute ohne Gegentor von der Tabellenspitze grüßen. Steffen hat es, glaube ich, vorhin schon mal angesprochen. Union Berlin ist dann der nächste Gegner. Da wird es dann sicherlich um einiges schwieriger vor heimischer Kulisse dann. Union Berlin hat ja 4-3, glaube ich, ne, am letzten Wochenende gegen Kiel gewonnen, in einem ganz wilden Spiel. Also da dürfen wir dann gespannt sein, wie es da für den ersten FC Nürnberg aussieht. Aber vorher ist ja erstmal noch Pokal, das ist am kommenden Montag gegen Duisburg. Es liest sich wie zweite Liga, denn wenige Wochen später ist es dann auch zweite Liga, aber dann bis dahin, ja, ist es erstmal noch eben das Pokalduell und wir erinnern uns mit Grauen an die erste Runde der Saison 14-15. Darüber werden wir gleich noch sprechen und vorher natürlich auch noch einige Worte über Abdelhamid Sabiri verlieren.
Aufpassen, Pascale, aufpassen, nicht auf die Schulter gehen, in die Brücke, ja, er hält es. Das darf doch nicht wahr sein.
Ringen auf meinsportradio.de. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund berichtet meinsportradio.de exklusiv über den deutschen Ringersport. Jede Woche neu, auch als Podcast mit Malte Asmus. Ringen auf meinsportradio.de.
Hallo, mein Name ist Heike Drexler, ich bin Doppel-Olympiasiegerin im Weitsprung und ich höre sehr gern meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Aufgrund unserer ja breiten taktischen Analyse und das ja dessen geschuldet, dass da wirklich alles breit ausgebreitet wurde, was ja auch sehr wünschenswert ist, ist uns ein wenig die Zeit fortgelaufen und deswegen unterhalte ich mich mit Steffen, Markus und Daniel jetzt nur relativ kurz über Abdelhamid Sabiri und wir werden einfach unsere Sicht der Dinge mal in einem kurzen Statement zusammenfassen. Steffen, möchtest du anfangen?
Ich darf anfangen, ist eine Ehre. Also angefangen hat es damit, dass Sabiri gegen Gladbach nicht auf der Bank saß, nicht eingesetzt wurde. Danach hat Kölner gesagt, er muss irgendwie seinen Job unter der Woche machen, womit er indirekt meinte, dass er im Training nicht immer 100% gibt. Dann kam, glaube ich, die Bild-Zeitung und meinte, dass Huddersfield Interesse hat. worauf die Bild-Zeitung stark kritisiert worden ist, dass die Bild-Zeitung wieder Stress macht und bla bla blub. Dann hat sich aber herausgestellt, dass die Geschichte vollkommen ernst ist und dass da mehr als nur ein bisschen heiße Luft war, sondern dass Sabiri ernsthaftes Interesse hat, auch wenn sie es noch nicht wirklich finanziell hinterlegen. Sabiri durfte dann gegen Kaiserslautern nicht mitwirken, weil er eben auch diesen Wechsel nach England unbedingt drängt. Genau. Und dann sollte er letztes Wochenende, als der Club gegen Jahn Regensburg gespielt hat, sollte er bei der U21 spielen, um im Rhythmus zu bleiben. Das wollte er aber selber nicht und dann hat Kölner ihm auch erlaubt, nicht zu spielen, weil er eben die Stimmung in der U21 nicht verschärfen wollte. Dann darauf berichtete die Bild, dass er nun keine Freunde oder nicht mehr viele Freunde der Mannschaft hätte, er ein bisschen isolierter ist und es soll auch jetzt ein neues Angebot für ihn vorliegen über 800.000 Euro. Der Club sieht das aber ebenfalls nicht als ernsthaftes Angebot wie das 450.000 Euro Angebot an und fordert insgesamt 2,5 Millionen Euro. Das Tragische daran ist, dass Sabiri noch vor weniger Zeit noch gesagt hat, dass er niemand braucht, der ihn auf dem Boden hält, weil er doch ein sehr bodenständiger Typ wäre. Er hat vor entweder einem halben Jahr oder einem Jahr auch seinen Berater gewechselt, was anscheinend auch ein bisschen zu seiner Charakterveränderung anscheinend hinzugetan hat. Insgesamt eine sehr traurige Entwicklung, weil ich glaube, dass er ein Spieler ist, der uns auf jeden Fall verbessern kann. Und er hatte auch 2 Jahre Vertrag, also könnte man ihn auch noch locker ein Jahr halten, wenn er es vom Charakter her schaffen würde. Aktuell sind aber ganz viele Zeichen auf Abschied gestimmt, leider. Aber dafür bekommt der Club natürlich eine finanzielle Entschädigung, die mehr als gut ist. Ich hoffe, ich habe die Situation jetzt gut zusammengefasst und ihr könnt jetzt noch euren Senf dazu geben.
Markus, wie ist dein Senf gewürzt Richtung Abdelhamid Sabiri?
Ja, die ganze Geschichte ist für mich relativ einfach. Sabiri war ja schon vor dieser Geschichte ein bisschen in Verruf, dass er leicht die Bodenhaftung verliert. Er ist ein Spieler, der uns mit Sicherheit weiterhelfen könnte. Allerdings ist da einfach sein Charakter ihm selbst ziemlich im Weg. Und wenn er gehen will, dann muss halt einfach aus England ein vernünftiges Angebot kommen. Ansonsten würde ich ihn auf der Tribüne sitzen lassen, dass er mal ans Nachdenken kommt. Und was ich so, der Flo von Club Fans United hat es auch heute geschrieben, dass er schon innerhalb der Mannschaft sehr, sehr isoliert ist. Und das wäre meine Angst eben gewesen, wenn er da jetzt noch länger dabei ist, dass das irgendwie das Mannschaftsgefüge irgendwie stören könnte. Aber wenn er da eh schon isoliert ist, einfach auf die Tribüne setzen und dass er ins Nachdenken kommt. Es sei denn, es kommt ein gutes Angebot. Ab 3,5-4 Millionen wäre ich persönlich bereit zu sagen, ja, soll er gehen.
Daniel, 3,5-4 Millionen?
222, dann kann er gehen, sage ich. Nee, aber im Ernst, also ich habe da jetzt gar nicht so viel hinzuzufügen. Ich finde das auch eine Aktion, die ihn jetzt nicht sehr sympathisch dastehen lässt, weil so dieses, ich erpresse den Verein, dann, wenn ich nicht gehen darf, weil da jetzt auf einmal ein mittelmäßiger englischer Verein mit dem Geldscheinen winkt und dann weigere ich mich auch irgendwie noch aktiv bei meinem alten Verein irgendwie sinnvoll, mich da irgendwie zu beteiligen und mein Gott, jetzt mal in der U21, das haben auch schon andere gemacht, zu spielen, hätte ihm jetzt da auch keinen Zacken aus der Krone gebrochen. Und jetzt hat er ja auch tatsächlich in der letzten Saison 3-4 ganz ordentliche Spiele gemacht, aber jetzt auch nicht irgendwie über Jahre Top-Leistungen gebracht und jetzt dann gleich so irgendwie so ein dievenhaftes Verhalten da irgendwie raushängen zu lassen, schwieriges Ding.
Ich enthalte mich jetzt einfach mal jeglichen Kommentars zwecks Zeitmangel und verweise auf Clubfans United und den Kommentar von Alexander Endel und Florian Zenger, der die Sache sehr gut zusammenfasst, meiner Meinung nach. Und lass euch jetzt noch das Pokalspiel tippen. Wir haben ja dann nächste Woche ausreichend Zeit, um auch über den Pokal ausführlich zu reden. Deswegen ersparen wir uns die große Vorberichterstattung. Gibt's die nächste Blamage in Runde 1, Daniel?
Nein, natürlich nicht. Es ist natürlich ein blödes Los, weil klar, Mannschaft aus der eigenen Liga auf einmal, du hast halt nicht diese Krautacker in sonst wo, wo dann halt auch mal der große Club aufspielt, sondern du hast halt schon tatsächlich ein schweres Los, aber gut, die sind Aufsteiger, die sind jetzt auch mit einer Niederlage und einem Unentschieden die Saison gestartet, also jetzt auch nicht überragend. Und außerdem ist der Max, den du ja letzte Woche zu Gast hattest, im Stadion und deswegen gehe ich fest davon aus, dass der Club die 3-0 vom Platz fegt.
Markus, 3-0, das ist eine Ansage. Was denkst du, wie geht's aus?
Würde ich gerne mitnehmen. Aber ich denke eher, dass es auf ein knappes 2-1 rauslaufen wird, aber wir kommen auf jeden Fall weiter.
Und Steffen, ja. Weiterkommen?
Klares 4-0. Spaß beiseite. Ich glaube auch an ein 2-1, dass der Club sich eine Bude fängt und dann kommt Edgar Sully und haut einen Doppelpack raus.
Also purer Optimismus hier. Ich muss irgendwie immer noch mit Schrecken an das Spiel vor 3 Jahren denken, als man im DFB-Pokal schon den Eindruck hatte, die Mannschaft spielt gegen Welttrainer Ismail und da ging es 1-0 am Ende für Duisburg durch einen Elfmeter aus. Wir hoffen natürlich, dass es anders kommt. Irgendwie, ich habe kein gutes Gefühl, ich bin ganz ehrlich, aber ich will jetzt hier auch keine Niederlage tippen. Ich sage, wir kommen im Elfmeterschießen weiter, weil Kirschbaum die Bude hinten zunagelt und dann gewinnen wir das Elfmeterschießen ganz souverän und hauen Duisburg aus dem Pokal. Und dann ist Pokal vielleicht in Nürnberg doch nicht nur einmal im Jahr. Das war's schon wieder mit einer Stunde total bekloppt. Vielen Dank an Steffen, vielen Dank an Markus und vielen Dank auch an Daniel. Außerdem noch der Hinweis auf das Bundesliga-Tippspiel bei meinsportradio.de, gesponsert dieses Jahr von 11 Freunde. Da könnt ihr ja am Ende ein Jahresabo von 11 Freunde eben gewinnen. Jeden Spieltag gibt's die aktuelle Ausgabe zu gewinnen. Und auch ansonsten lohnt sich's immer, auf meinsportradio.de vorbeizuschauen. Es gibt eine neue Website und demnächst auch wieder jede Menge Live-Sport. Und wir sind dann nächste Woche wieder für euch da. Dann wissen wir, wie Duisburg gegen Nürnberg im Pokal gespielt hat. Und werden darüber ausführlich berichten. Hierbei total bekloppt.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.